willkommen zur zweiten Sitzung dieses Vormittags. Es werden nun sprechen Goethe Christmansson aus Island, Andreas Kittetert, Germersheim im Gespräch, später mit Herrn Andreas Gipper. Ich werde die Teilnehmer kurz vorstellen. Associate Professor Goethe Christmansson studierte Anglistik an der Universität Island, schottische Literatur an der Universität Edinburgh und Germanistik, Anglistik und Kultur- und Translationswissenschaft in Germersheim. 2005 promovierte er zum Thema Literary Diplomacy, The Role of Translation in the Construction of National Literatures in Britain and Germany, 1750 to 1830, Translation without an original, sorry, it's a long title. Seit 2001 lehrt er Translationswissenschaft an der Universität Island. Er übersetzt und bearbeitet Gedichte, Dramen, Filme, Romane, Sachbücher und Dokumentarfilme. Forschungsgebiete Übersetzungswissenschaft, britische und deutsche Aufklärung, schottische Literatur und Multimedia-Übersetzung. Professor Dr. Andreas Kellettert studierte Germanistik, osteuropäische Geschichte, Skandinavistik mit Finistik, Russistik, Kunstgeschichte in Köln. 1984 bis 1993 lehrte und forschte er am Institut für deutsche Sprache und Literatur in Finnland. Seit Juni 1993 ist er Professor für interkulturelle Germanistik am Fachbereich Angewandte Sprache und Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität in Germersheim. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich Translationswissenschaft, europäische Sprachenpolitik, deutsche Kultur im internationalen Kontext, Exil- und Migrantenliteratur, Europa der Religionen, Literaturbeziehungen zwischen Deutschland und Nordosteuropa, Analyse und Interpretation hermetischer Poesie. Professor Dr. Andreas Gipper studierte Romanistik, Philosophie und Germanistik an der Universität Bonn. 1991 promovierte er zum Thema der intellektuelle Studien zur Konzeption und Selbstverständnis schriftstellerischer Intelligenz in Frankreich und Italien von 1918 bis 1930. Danach lehrte er an der Universität Hannover und Koblenz. Von 92 bis 94 war er DAD-Lektor für deutsche Sprache und Literatur an der Université des Sciences Humaines Strasbourg. Ab 1994 lehrte und forschte er an der Universität Bochum. Seine Habilitationsschrift schließt er im Jahr 2000 über die Literatur der Wissenschaftsvulgarisierung in Frankreich von Cyrano de Bergerac bis zur Enzyklopädie an der Universität Bochum ab. Seit 2003 ist er Professor für französische und italienische Kulturwissenschaft an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Und nun wird zunächst einmal Goethe Christmansson sprechen zum Thema, wenn man ohne Original übersetzt, die zentrale Funktion der Translation in der... wenn steht hier drauf. Okay, wenn, wie man ohne Original übersetzt, die zentrale Funktion der Translation der Kultur.
Also das ist das Wie, ja, und nicht Wenn. Bekanntlich wurde das Übersetzen schon früh, ich muss langsam sprechen hier, ist die Dolmetscherin bereit?
Ja, ja.
Achso. Bekanntlich wurde das Übersetzen schon früh in den abendländischen Kulturen marginalisiert. Einer der meist wiederholten Sprüche in der Geschichte der Übersetzungs- und später Translationswissenschaft ist ja nec verbo verbum, nicht Wort für Wort, wie der treue Übersetzer Fides interpres. Damit wollte Horaz, so verstehe ich das jedenfalls, den Unterschied von seiner Tätigkeit als Dichter und der Tätigkeit des Übersetzens im herkömmlichen Sinne betonen. Er war ja original, auch wenn er tief in der mimetischen Tradition der Griechen stand, wie seine sogenannte Ars Poetica oder Buch über die Dichtkunst deutlich zeigt. An anderer Stelle, die bei weitem nicht so oft zitiert wird, außer von mir vielleicht, zeichnet er jedoch seinen Weg zur Originalität deutlich auf. In der deutschen Übersetzung von Manfred Simon, oh, all ihr Nachahmer, Herde von Sklaven, wie oft schon erregte euer Gelärme mir bald meine Galle und bald mein Gelächter. Damit meint er wohl auch die treuen Übersetzer und er fährt fort. Und es ist, ja, ein längeres Zitat. Es gibt zwei oder drei längere Zitate hier, deshalb bleibe ich das hier. Fremde Spuren vermeidend durchschritt ich auf eigenem Weg als erster ein unerforschtes Gebiet, Nur wer sich selbst vertraut, der lenkt auch als Führer den Schwan. Nach Latium brachte ich erstmals parische Jamben, ahnte Archilochus, Rhythmus und Geistnag nicht seinen Stoff, noch die Worte, die ein Lycambes. Nach Archilochus Fuß stimmt männlich Sappho, die Leier stimmt sie genauso als Seius, doch ungleich in Inhalt und Aufbau. Er, der noch niemals in römischen Munde erklang, war von mir, dem Sänger lateinischen Liedes, verkündet. Wenn man Neues darbringt, freut es am meisten, von Ehrgesinnten gelesen zu werden. Worum geht es in diesem Zitat? Meiner Meinung nach geht es um die Konstruktion einer Identität. Eine Konstruktion, die auf einer anderen, vorgegebenen Identität aufbaut, diese aber zugleich ablehnt. Dieses Paradox wird durch die Marginalisierung des übersetzerischen Aktes, des translatorischen Handelns, wie wir das heute ausdrücken würden, geschaffen und damit als Paradox aufgehoben. Durch die enorme Wirkung von Horaz in den abendländischen Dichtungen, in der durch Jahrhunderte Latein lernenden Kultur des Westens, wage ich zu behaupten, dass wenn nicht diese Textteile an sich, so doch zumindest dieser Gedankengang, die westliche Kultur nachhaltig geprägt hat. Und zudem ist dieser Gedankengang keineswegs eine Erfindung von Horaz. Es ist lediglich dessen eindringlichster und bekanntester Fürsprecher. Man könnte hier auch erwidern, dass es hier nicht um Identität geht, sondern schlicht und einfach die Technik des Dichtens und des Horaz sich nur damit rüstete, als Erster in einer bestimmten Gattung gedichtet zu haben. Dies mag auf einer bestimmten Ebene richtig sein. Aber verleugnet zugleich, dass Horaz sich einer seiner kulturellen Leistungen vollkommen bewusst war und dass er einen Grund hatte, sich zu brüsten. Er hatte nämlich die eigene Identität behauptet, indem er den translatorischen Akt seines Handelns verschleiern konnte. Er hat etwas Neues dargebracht und er wusste auch, dass er deshalb von Ehrengesinnten gelesen wurde. Ich würde deshalb in diesem Fall lieber von einer Form sprechen als einer Gattung. Nicht direkt im Benjaminschen Sinne, aber trotzdem davon berührt. Benjamins Satz, übersetzen ist eine Form, kann man geradezu mystisch interpretieren. Aber der translatorische Akt ist zugleich immer ein praktischer, erdgebundener Vorgang. Und in unserer Welt haben Formen eine Bedeutung. Sie weisen oft auf feste Bedeutungen hin. Ein Epos enthält bestimmte Strukturen, die in Einhaltung bestimmter Regeln, dessen Inhalt formen, und das Gleiche gilt für die Lyrik, Drama etc. Die Form selbst produziert Erwartungen, die im Inhalt wiedergespiegelt werden. Bestimmte Formen verlangen Inhalte bestimmter Art und schließen gleichzeitig andere aus. Änderungen in diesen Erfordernissen sind möglich und in der Tat oft epochalen Ausmaßes, da die Konvention literarischer Formen die symbolische und soziale Ordnung ihrer Zeit widerspiegeln. Verschiedene Formen haben verschiedene Werte. Ein Limerick zum Beispiel wird nicht als ebenso ernsthaft angesehen wie eine Ode. Eine Ballade war Trivialliteratur bis zu dem Zeitpunkt, als Thomas Percy die Balladenform als formales Erbe neu definierte. Sogar die alte Opposition zwischen Lyrik und Prosa war eine Frage der Formalität und die Lyrik in sozialen Hierarchien konzeptuierte Formen gebunden. Formen können besetzt werden. Zuerst mit deren fremdsprachigen Inhalten, wenn zum Beispiel ein Epos wie die Ilias übersetzt wird. Und es ist an dieser Stelle, dass wir an eine Grenze zwischen Gattung und Form stoßen, wobei die erste mit dessen narrativer Struktur und den Charakteren ein allgemeineres Konzept umfasst und das zweite Diversform. Die Form der Ilias kann übersetzt werden, wenn das Versmaß und der Inhalt simultan übersetzt werden. Eine an sich fast unmögliche Aufgabe. Die rigoros formalen Homer-Übersetzungen von Johann Heinrich Voss sind ein Beispiel, bei dem Inhalt und Form in der Übersetzungshierarchie über die Muttersprache gestellt werden. Formen allein können übersetzt werden. Die Lösung der Renaissance für die Übersetzung der Hexameterform bestand in der Erfindung des Blankverses. Der italienische Dramatiker und Philologe Giorgio Tesino, 1478, ein Anhänger von Dante und Imitator des griechischen Dramas, schrieb seine Sophonisba in Blankversen, in einem Versuch, das Fehlen des Hexameters zu kompensieren. Vielleicht einer der bedeutendsten Schritte in der Entwicklung dessen, was ich metaphorisch eine Übersetzung ohne Original nenne. Obwohl die Form selbst das Original darstellt. Es ist genau das, was Horaz gemacht hat. Er hat eine Form ohne Inhalt übersetzt und sich zu eigen gemacht. Er hat mit anderen Worten ein Ausgangstext importiert. Wenn ich mich in diesem Fall gleichzeitig an den Gedanken von Hans Vermeer und Andreas Kellett ausdrücken darf. Die spätere deutsche Literaturgeschichte hat diese Bestrebungen in vielfältiger Form gezeigt. Und sie ist umso bemerkenswerter, gerade an dem Punkt, an dem die Aneignung sich wendet, wenn ich es so ausdrücken darf. Es ist bekannt, dass ab Mitte des 18. Jahrhunderts die Hegemonie der französischen Kultur von deutschen Intellektuellen heftig angegriffen wurde und diese eine selbstständige Identitätsbildung anstrebten. Damit lässt sich also grob gefasst sagen, dass diese Identitätsbildung auf zwei Spuren verlief. Einerseits mit Blick auf das klassische, besonders das griechische Altertum, und andererseits in Richtung Norden, wobei Shakespeare hier mit eingefasst wird. Herr des Briefwechsels über Ossian ist hier das klassische Beispiel. Es gibt aber Schwankungen in dieser Entwicklung. Manche haben sich vom Nordischen distanziert und sind in Richtung Klassik abgewandert, wie zum Beispiel Goethe. Während wiederum andere von den Griechen abgewandten, wie zum Beispiel Klopstock. Beide haben als Übersetzer von Ausgangstextthemen verschiedenen Grades Enormes geleistet, wobei dies in der Germanistik natürlich nicht so gesehen wird. Einer Germanistik, die genau wie Horaz dachte und immer noch denkt, zum großen Teil zumindest. Ich habe in meiner bisherigen Arbeit nur einen Teil der Tätigkeit dieser beiden Autoren aus dieser Sichtweise heraus untersucht und könnte trotzdem bis in die Abendstunden hier darüber referieren. Ich werde euch aber schonen. Goethes Beschäftigung mit Shakespeare, seine Übersetzung von Reinecke Fuchs in Hexameter, seine Hexameter-Idylle von Hermann und Dorothea, sein Versuch, den Leerraum zwischen der Ilias und Odyssee mit seinem eigenen Hexameter-Epos Achilleus zu füllen, sogar seine Übersetzung oder Aneignung des östwestlichen Divans hat Aspekte, die in diesem Zusammenhang diskutiert werden können. Klopstocks Liste ist nur unwesentlich kürzer, aber ich will nur ein Lieblingsbeispiel, das man hier wohl kennt, erwähnen. Den Moment, in dem Klopstock, der als Lehrling der Griechen angefangen hat, sich bewusst und deutlich in Richtung Norden wendet. Es waren die Gedichte Ossians, die auch auf Herder einen prägenden Einfluss hatten, die Klopstock dazu bewegten, diese Richtung einzunehmen, wie aus einem Brief von ihm an den Ossian Übersetzer Denis hervorgeht. Seine Oden waren ursprünglich Formtranslationen der griechischen Tradition und beinhalteten griechische Götter und mythische Figuren. Wie er im Brief an Denis berichtet, hat er nach seiner Begegnung mit dem Ossian damit angefangen, diese Gestalten für nordische, wenn ich dies so nennen darf, äquivalente auszutauschen. Ein kleines Beispiel reicht, um die Sache zu erklären. Die Ode auf meine Freunde entstand im Jahre 1748 unter griechischem Einfluss. 19 Jahre später endete Klopstock das Gedicht folgendermaßen. Und schauen Sie, was hier kurz sieht, ist, was er geändert hat. Er änderte Göttergestalten, Pindar wird zu Ossian, Orpheus Leier, Kelten Leier, Zeus wird zu Ulla und so weiter. Es ist das gleiche Gedicht. Also nordisch statt griechisch. Das ist eine ziemlich deutliche Aussage, was er meint, damit tun will. Wie wir sehen, tauscht Klopstock die Gestalten, die kursiv markiert sind, aus. Das bedeutet aber nicht, und das wurde ziemlich von der Germanistik, wird das so gesehen, als ja, das war wirklich ein Fehler bei ihm. Also er hätte sich bei dem Klassischen halten sollen. Also das ist doch feiner. Immer noch. Und sogar in den 30er Jahren haben die Germanisten das nicht so gut gefunden. Also das war nicht so gut. Aber das war, diese Version rechts war, was er selber herausgegeben hat dann in seinem Buch. Wie wir sehen, tauscht Klopstock die Gestalten, die Kursivmarke sind, aus. Das bedeutet aber nicht, dass er sich keine Gedanken darüber gemacht hat. Das heißt, er sucht bewusst aus, was er vielleicht als äquivalent ansieht in der Funktion der Göttergestalten, in der Vergleichbarkeit des Dichters Pindars und Ossians, seiner Meinung nach und so weiter. Man sieht hier grafisch aus einem identitätsstiftenden Verlangen heraus den Wandel, wenn ich das so ausdrücken kann, die Metamorphosierung der alten Griechen hin zu alten Nordeuropäern. Der Kritiker, der diese Methode des interkulturellen Kapitalverkehrs rhetorisch glänzend beschrieben hat, ist Friedrich Gundorf, der auch zu meinem Pralinenschachtel von Beispielen gehört. Er hat die Entwicklung des notabene deutschen Verkehrs so beschrieben. Und also, dass Literaturkritiker so schreiben können, das ist ja doch toll. Von Lessing bis Goethe ist das Bild von Hellas mit immer dichterer Sinnlichkeit gefüllt, immer näher beschaut, betastet, umarmt worden. Hölderlin zieht das Ganze in sich hinein. Symbolisch dafür ist auch die Geschichte der griechischen Versmasse in der deutschen Dichtung. Erst eine spielerische oder mechanische Nachahmung des abstrakten metrischen Hexameter-Schemas. Klopstock sucht dann dieses Schema immerhin mit einem gemäßeren, pathetischen Gehalt zu füllen. Aber man spürt die Lücken, bald die überquellenden Wüste. Die griechischen Maße unterm südlichen Himmel, beim Rollen des heroischen Meeres geboren, wollten sich nicht dem protestantisch-deutschen Enthusiasmus nicht schmieden. Goethe, dem heidnischen Wiedereroberer Roms, gehorchen sie. Aber sie gehorchen doch nur. Doch die Strophen und Hexameter der Hölderlis sind keine metrischen Versuche, keine erfolgreichen Nachahmungen. Sie sind der völlig ursprüngliche Ausdruck der inneren Griechheit der deutschen Sprache. Sie sind der angeborene Rhythmus dieser Seele, ihr unbefangener, notwendiger Ausdruck. Nicht ein Zeugnis seines Könnens, sondern seines Müssens. So soll die Literaturkritik sich anhören. Was hat aber solch eine, sagen wir mal, literarisch-translatorische Methode mit der ganzen Kulturgeschichte des Abendlandes zu tun? Erstens ist es nicht nur eine translatorische Methode, obwohl das Translatorische ein wichtiges Merkmal ist. Dafür ist die Zuwendung universal in der Anwendung. Ich bin im Laufe meiner Untersuchungen hier in Germersheim und anderswo auf Dutzende vergleichbare Fälle gestoßen. Durch die Jahrhunderte hindurch haben Dichter und Gelehrte in vielen Kulturen genau dieses Programm aufgenommen. Ich erlaube mir zu sagen, es ist eine der Säulen der Kultur überhaupt. Zumindest der westlichen. Aber ich glaube auch allen anderen, die nicht in völliger Isolation leben und keine Fremde sehen und kennenlernen. Die Deutung des Fremden bedeutet immer auch irgendeinen Grad von Aneignung oder Einfluss. Das hat auch Friedrich Nietzsche erkannt und beschreibt es wunderbar in seinem bekannten Kapitel über das Übersetzen in die fröhliche Wissenschaft. Das ist ein längeres Zitat. Ich hoffe, dass Sie das lesen können, aber ich lese es auch vor. Man kann den Grad des historischen Sinns, welchen eine Zeit besitzt, daran abschätzen, wie diese Zeit Übersetzungen macht und vergangene Zeiten und Bücher sich einzuverleiben sucht. Die Franzosen Corneilles und auch noch die der Revolution bemächtigten sich des römischen Altertums in einer Weise, zu der wir nicht den Mut mehr hätten, dank unserem höheren historischen Sinne. Und das römische Altertum selbst, wie gewaltsam und naiv zugleich, legte es seine Hand auf alles Gute und Hohe des griechischen älteren Altertums. Wie übersetzten sie in die römische Gegenwart hinein? Wie verwischten sie absichtlich und unbekümmert den Flügelstaub des Schmetterlings Augenblick? So übersetzte Horaz hier und da den Alkäus oder den Archilochus, so Properz, den Kallimachus und Philetas, Dichter gleichen Ranges mit Theokrit, wenn wir urteilen dürfen. Was lag ihnen daran, dass der eigentliche Schöpfer dies und jenes gelebt und die Zeichen davon in sein Gedicht hineingeschrieben hatte? Als Dichter waren sie dem antiquarischen Spürgeiste, der dem historischen Sinne voranläuft, abholt. Als Dichter ließen sie diese ganz persönlichen Dinge und Namen und alles, was einer Stadt, einer Küste, einem Jahrhundert, als seine Tracht und Maske zu eigen war, nicht gelten, sondern stellten flugs das Gegenwärtige und das Römische an seine Stelle. Sie scheinen uns zu fragen, sollen wir das Alte nicht für uns neu machen und uns in ihm zurechtlegen? Sollen wir nicht unsere Seele in diesen toten Leib einblasen dürfen? Denn Tod ist er nun einmal. Wie hässlich ist alles Tote. Sie kannten den Genuss des historischen Sinns nicht. Das Vergangene und Fremde war ihnen peinlich und als Römer ein Anreiz zu einer römischen Eroberung. In der Tat, man eroberte damals, wenn man ihn besetzte. Nicht nur so, dass man das historische Glück wegließ, nein, man fügte die Anspielung auf das Gegenwärtige hinzu, man spricht vor allem Namen des Dichters hinweg und setzt den eigenen an seine Stelle. Nicht im Gefühl des Diebstahls, sondern mit dem allerbesten Gewissen des Imperium Romanum. Ein letztes Beispiel wäre der junge Herr, der auch auf seine Weise ganz horatisch die Nachahmung ablehnte, auf seiner fluchtartigen Reise, von Riga im Jahr 1769 ein Reisejournal schrieb, das seinesgleichen sucht. Denn in diesem Buch schreibt er unter anderem sein Lebensprogramm, eine Art individuelles Manifest, wo er die Ziele, die er erreichen wollte, beschreibt und nicht weniger wichtig, wie er diese Ziele erreichen wollte. Ich greife auf in seinen Text, wo er schwärmerisch über eine Vaterlandsschule redet, wie er das nennt, und offensichtlich nationalen Zwecken dienen soll, die im aufklärerischen Licht der Kaiserin Katharina stehen. Wie sehr die Wünsche unserer Kaiserin darauf gehen, und dass zur Kultur einer Nation mehr als Gesetze und Kolonien, insonderheit Schulen und Einrichtungen nötig sind. Dies alles mit der gründenden Politik, mit einem Vaterlandseifer, mit Feuer der Menschheit und Feinheit des gesellschaftlichen Tons angesagt, muss bilden, locken und locken und anfangen. Nun, wie will Herder dann diesen aufklärerischen Bildungstraum erfüllen? Er beschreibt es genau in den nächsten Sätzen. Und zu eben der Denker will ich mich so lebend und ganz, als ich denke und handle, erheben. Geschichte und Politik von Lief und Russland aus studieren, den Menschen mit dem Emile des Rousseau zum Nationalkind Lieflands zu machen, was der große Montesquieu für den Geist der Gesetze ausdachte, auf den Geist einer Nationalerziehung anwenden und was er in einem Geist eines kriegerischen Volks fand, auf eine friedliche Provinz umbilden. Oh, ihr Locke und Rousseau und Clark und Frank und Heckes und Ehles und Büschings, euch eifere ich nach. Ich will euch lesen, durchdenken, nationalisieren. Und wenn Redlichkeit, Eifer und Feuer hilft, so werde ich auch euch nutzen und ein Werk stiften, das Ewigkeiten dauert und Jahrhunderte und eine Provinz bildet. Klarer kann man meines Erachtens sich nicht ausdrücken. Es dreht sich hier nicht um Dichtung, nicht nur Texte, sondern das kulturelle Kapital im Sinne von Bourdieu ist eigentlich kaputt geworden,
nein,
zu importieren. Und ich glaube, wir können diese Originale in weitem Sinne auch als Ausgangstexte beschreiben. Offensichtlich tragen sie in Herders Augen eine Bedeutung. Und diese Bedeutung reicht weiter, meiner Meinung nach, besonders wenn wir über Literatur hinaus zu gehen versuchen, ohne den Boden der Literatur zu verlassen. Durch die Beschäftigung mit dem großen Werk von Erich Auerbach, Mimesis, habe ich weitere Stützpunkte für meine Thesen gefunden. Er beschäftigt sich in diesem Werk nicht direkt mit der Translation, und vielleicht ist das gerade die fehlende Säule in diesem großen Gebäude. Er konstruiert hier jedoch akribisch einen Zusammenhang der westlichen Literatur, und was dabei vor allem interessant ist, ist genau die Ansicht, wie der kulturelle Transfer stattfindet. Auch wenn der translatorische Akt selbst vergessen wird, oder vielleicht eben deshalb. Dabei verwendet er den Begriff Figuraldeutung, denn er in seinem Aufsatz Figura definiert gerade über den übersetzerischen Weg von den Griechen zu den Römern. Also er beschreibt, wie dieses Wort, die Bedeutung des Wortes findet, das beschreibt er genau durch Miss- oder Übersetzungen aus dem Griechischen ins Lateinische und so weiter. Das ist ein übersetzerischer Weg, eine Definition. Ja, also dabei verwendet er den Begriff Figuraldeutung, den er in seinem Aufsatz Figura definiert, gerade über den übersetzerischen Weg von den Griechen zu den Römern. Ein Weg, auf dem die Bedeutungen in ständigem Wandel begriffen sind und diese reichen von einer Grundbedeutung aus der Plastik, das heißt Figura, denotiert und die äußere Form eines Bildnisses, bis zu den Paradigmen der Grammatik und natürlich den klassischen in der Rhetorik. Die Figurdeutung aber, hier ist Erich Auerbach, stellt einen Zusammenhang zwischen Geschehnissen oder Personen her, in dem eines von ihnen nicht nur sich selbst, sondern auch das andere bedeutet. Das andere dagegen, das eine einschließt oder erfüllt. Beide Polen der Figur sind zeitlich getrennt, liegen aber beide als wirkliche Vorgänge oder Gestalten innerhalb der Zeit. Sie sind beide in dem fließenden Strom enthalten, welcher das geschichtliche Leben ist, und nur das Verständnis der Intellectus Spiritualis ist ein geistiger Akt. Dieser geistige Akt ist eine Translation, gerade wegen der zeitlichen Trennung. Wegen des Abstands muss die Beziehung zwischen den beiden translatorisch sein. Sie wird translatorisch bestimmt, interpretiert würden die Philologen sagen. Aber eben solch eine Interpretation ist translatorische Natur. Die Interpretation reicht aber weiter meiner Meinung nach, und ich möchte schließlich einige interdisziplinäre Gedanken im Sinne des Gesprächs darüber streuen. In einem Versuch, menschliches Verhalten zu erklären, hat der französische Anthropologe René Girard den Begriff mimetisches Verlangen geprägt. Eine Idee, die selbstverständlich zurück zur Poetik von Aristoteles verweist, wo dieser behauptet, dass das Nachahmen selbst den Menschen angeboren ist. Es zeigt sich von Kindheit an, und der Mensch unterscheidet sich dadurch von den übrigen Lebewesen, dass er in besonderem Maße zur Nachahmung befähigt ist und seine ersten Kenntnisse durch Nachahmung erwirbt. Ich möchte hier in Anlehnung an Girard hinzufügen, dass es nicht nur um die ersten Kenntnisse handelt, sondern ein weiterreichendes kulturelles Phänomen darstellt. Das mag im Zeitalter der globalisierten Medien als eine Banalität angesehen werden. Und trotzdem herrscht in nationalen Diskursen die Hegemonie einer Differenz, die sich nur in individuellen Merkmalen der Inhalte ein wenig unterscheidet. Wie dieser Zustand geschaffen wird, glaube ich teilweise schon dargelegt zu haben. Es ist eine Differenzierung, die durch das Leugnen der Translation im Austausch des menschlichen Gedankenguts konstruiert wird. Das ist auch andererseits eine Banalität, dass die Differenz konstruiert ist. Aber sie ist trotzdem herrschend und manchmal auch völlig richtig. Die Frage ist nur, wie sie geschaffen wird und eher missverstanden wird. Sie ist eine Form der Identität, die wir brauchen, und gleichzeitig brauchen wir die Sicherheit einer Zugehörigkeit. Um dorthin zu gelangen, brauchen wir mimetisches Verhalten, sodass unsere Individualität sich trotz allem behaupten kann. Das ist vielleicht der holistische Relativismus, den Auerbach aus seiner ersten Übersetzung von Vicos Neue Wissenschaft geholt hat. Ein Relativismus, der das Menschliche in der Interpretation von Vorgängen der Wirklichkeit, wie sie in der Literatur dargestellt werden, immer wieder in den Vordergrund stellt und dabei den Zusammenhang des Menschlichen durch eine Art der Translation immer wieder herstellt. Die Einwände gegen diesen Gedankengang liegen auf der Hand. Wenn alle Neueinrichtungen des menschlichen Lebens als Translation beschrieben werden können, was ist das dann anderes als eine allgemeine Ansicht, als eine Behauptung, die weder wahr noch unwahr ist? Wie kann so etwas als Erkenntnis beschrieben werden? Ist es nicht nur eine Version des Nachahmens, wie dies Aristoteles dargestellt hat? Literarisch haben unterschiedliche Figuren wie der Dichter Novalis, bemerkenswert, der Romantiker, und der Literaturkritiker Harold Bloom darauf geantwortet, dass alle Literatur eine Art von Übersetzen sei. Aber die Frage bleibt, ist das eine Erkenntnis? Vielleicht sollen wir vor allem nicht vergessen, dass es einen Unterschied zwischen Erkenntnis und Wissen besteht. Bevor Newton in der fiktiven Geschichte vom fallenden Apfel zu der Erkenntnis kam, dass ein physisches Gesetz hinter dem Vorgang steht, wussten ja bereits alle, dass Äpfel nach unten auf den Boden fallen. Sie wussten nur einfach nicht, warum. Newtons wissenschaftliche Erklärung war dann die Erkenntnis über dieses Wissen. Analog können wir über die Tatsache des ständigen interkulturellen, im weitesten Sinne, Translation sprechen. Es mag sein, dass alle schon lange wissen, dass irgendeine Art von Translation zu allem menschlichen Wissenstransfer gehört. Aber uns, die wir als Experten auf diesem Gebiet gelten, steht es zu, die Erkenntnisse über diese Transfer zu gewinnen und zu begründen. Und trotz des Vorwurfs der Banalität scheint mir diese sowohl interkulturelle als auch interdisziplinäre Ansicht überhaupt nicht geläufig zu sein. Vielleicht, weil wir sie nicht als Erkenntnis, sondern als, habe ich das letzte Wort vergessen? Das wäre auch eine Erkenntnis. Das ist Urteil. Also lassen wir das hängen dann. Sondern als. Also das war der Schluss.
Der letzte Satz.
Also, Nachschub. Sondern nur als allgemeines Wissen. Das war doch klar. Und dann der rhetorische Schluss. Ich glaube, wir sind dabei, diese Ansicht zu verändern.